schon seit einiger Zeit beschäftigt und auch für die nächsten Jahre uns beschäftigen wird, weil es im Rahmen des Zukunftsprozesses als Schwerpunkt sich für uns herauskristallisiert hat. Besprochen haben wir es also auch schon immer wieder. Und heute Morgen wollen wir es einmal ganz deutlich ansprechen, wie Jesus Christus darüber denkt, wenn er seine Jünger ruft, einmal ganz einzeln ruft, Menschen in die Jüngerschaft ruft, aber vor allen Dingen unter dem Aspekt, was es heißt, dass wir als Jünger gemeinsam mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus unterwegs sind. Also wir werden Jünger. Ich möchte uns mit hineinnehmen in ein Bibelwort aus Markus 3, Verse 13 bis 19. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Da hören wir oder lesen wir, Jesus ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und Jesus setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und Jesus setzte diese 12 ein. Simon, ihm gab er den Namen Petrus, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon Kanaanäus und Judas Iskariot, der ihn dann verriet. In dieser Jüngerliste mit diesen einleitenden Worten aus Markus 3 erfahren wir, wie Jesus Christus über Jüngersein ganz grundsätzlich denkt und wie er handelt und was ihm wichtig ist für den Einzelnen und was ihm wichtig ist mit dem Wir, in dem wir dann als Jüngerschaft miteinander stehen. Wir also nicht nur du und ich, sondern wir werden Jünger. Schauen wir in dieses Wort Gottes hinein und gleich zu Beginn wollen wir einige Dinge, bemerkenswerte Dinge, einfach mal miteinander ganz kurz anschauen. Gleich mit dem nächsten Bild. Wir lesen ganz am Anfang, Jesus ging auf einen Berg, rief zu sich, welche er wollte. Die gingen zu ihm und Jesus setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte. Jesus ging auf einen Berg. Das ist schon wieder sehr bemerkenswert, weil wer die Bibel ein klein wenig kennt, weiß, dass wichtige Gottesereignisse sich oft auf einem Berg ereignen oder stattfinden. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, die 10 Gebote unter Mose, die Gott gegeben hat. Neuen Testament, als Jesus auf dem Berg mit seinen 3 Jüngern, als er verklärt wurde, findet auf einem Berg statt. Ein Berg in der Bibel steht oft dafür, dass der Mensch in die Gegenwart Gottes tritt und dass Gott gleichzeitig in die Gegenwart des Menschen tritt. Und wo Gott und Mensch sich treffen auf einem Berg, entsteht Entscheidendes, begegnet man sich. Gott begegnet den Menschen und der Mensch trifft Gott. Aber der Berg ist für Jesus auch ein Ort, um sich zurückzuziehen und zu beten. So merken wir es im Kontext auch von hier, von Markus 3. Aber vor allen Dingen, wenn wir in die Parallelstelle bei Lukas reinschauen, Lukas 6, Vers 12, da lesen wir nämlich, es begab sich zu der Zeit, dass Jesus auf einen Berg ging, um zu beten. Und dann wird es noch näher erläutert von Lukas. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen. Bei Lukas wird also deutlich, die Begebenheit auf dem Berg, wo Jesus sich zurückzieht, das ist für ihn eine ganz intensive Zeit mit Gott, dem Vater. Es wird eine Gebetsnacht. Und alles, was wir jetzt daraus lesen, was sich daraus erfolgt und entsteht, ist Folgekonsequenz einer langen Gebetsnacht. Das wird nachher noch ganz interessant sein, wenn wir das mal in Kombination bringen mit dieser Jüngerschaft, wie die sich zusammensetzt. Aber es ist das Ergebnis einer Gebetsnacht. Bemerkenswert ist auch, dass wir hier vorne lesen, er rief zu sich, welche er wollte. Er rief zu sich, welche er wollte. Das heißt, Jesu Wille, sein Wollen wird hier angesprochen. Die Initiative geht ganz alleine von Jesus aus. In Kombination mit Gott, dem Vater, mit dem er die ganze Nacht darüber gerungen hat. Später wird Jesus einmal sagen, Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr meine Jünger seid. Und das gilt ganz im Allgemeinen für alle Menschen, die Jünger Jesu werden. Und es gilt im Besonderen natürlich hier für diesen Zwölferkreis. Und das heißt, hier wird schon Großes deutlich. Großes deutlich für dich und mich, die wir uns auch Jünger Jesu im Allgemeinen nennen. Aber hier wird auch Großes deutlich für den Zwölferkreis. Nämlich Großes und Wichtiges wird deutlich, dass ich sagen darf, ich bin wahrlich von Gott gewollt. Gott will mich als seinen Jünger, als seine Jüngerin haben. Und das gilt auch für den neben mir, der mit mir unterwegs ist im Glauben. Gott hat uns gewollt. Wir sind von Jesus gewollt an dieser Stelle. Und das entlastet ungemein, oder? Dass ich ein Jünger Jesu geworden bin, geht zuallererst auf die Initiative von Jesus Christus zurück. Dass wir miteinander in der Jüngerschaft stehen, ist zuerst einmal seinem Willen geschuldet. Da musste ich nichts dafür leisten, da musste ich nichts dafür vorbringen oder mich ausweisen, damit ich berechtigt bin dazu, sondern es geht auf den Willen Jesu Christi zurück. Mich entlastet das ungemein. Ich hoffe, es geht euch genauso. Jesus beruft also den Einzelnen und stellt ihn aber in eine verbindliche Gemeinschaft mit anderen Jüngern. Und dann ist doch bemerkenswert hier vorne, dass es heißt, Jesus setzte 12 ein. Natürlich, da müssen wir kurz darüber sprechen, die er auch Apostel nannte. Der 12er-Kreis, den Jesus hier beruft, der bleibt natürlich eine einmalige geschichtliche Größe im Handeln Jesu auf dieser Erde. Auch wenn es später dann noch eine Nachwahl gab, auch wenn der Paulus dann noch mal so als weitere Geburt eines Apostels hinzukommen kam. Aber der 12er-Kreis ist eine einmalige geschichtliche Größe im Gefüge dessen, wie Gott mit uns Menschen handelt. Und der 12er-Kreis bildet, um das noch abzurunden, ein für allemal im Pendant zu den alttestamentlichen 12 Stämmen Israels nun die Basis für die neutestamentliche Gemeinde als Grundlage. Lest es nach in Epheser 2. Vers 20. Mir hat jemand mal einmal gesagt, als wir diese Stelle miteinander betrachtet haben, Jesus ist ganz schön unfair. Da hat er eine ganze Menge an Jüngern gewonnen, die von Herzen gerne dabei sind und dann wählt er da nochmal 12 aus. Ich finde das unfair. Das kann man so sehen. Aber wir müssen das Ganze heilsgeschichtlich einordnen, nicht? Damit es ein Pendant gibt im Neuen Testament zu den 12 Stämmen Israels, hat Jesus eben die 12 Apostel ausgewählt. Das ist nicht auf Engstirnigkeit oder Engherzigkeit Jesu hin zurückzuführen, sondern weil er heilsgeschichtlich denkt, weil der neue Bund nun beginnt, eben mit ihm und den 12 Aposteln. Aber wozu ist der 12er-Kreis geschaffen worden? Und wozu bist du und ich als Jünger Jesu geschaffen worden? Lasst uns mit einsteigen nun in das Thema, wir werden Jünger. Ein erster Gedanke aus unserem Text, damit wir gemeinsam nahe bei Jesus sind. Wir lesen, und Jesus setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten. Dass sie bei ihm sein sollten. Ich weiß nicht, wie gut ihr das Markus-Evangelium kennt und die Vergleichsstellen in den anderen Evangelien, Matthäus, Lukas und Johannes. Aber es fällt auf in diesen 4 Apostellisten, die es gibt und den einleitenden Worten, dass dieser Satzteil, dass sie bei ihm sein sollten, sich nur bei Markus findet. Das ist Sondergut, würden die Theologen sagen. Sondergut bei Markus. Das findet sich sonst in den anderen Evangelien nicht, dieser Satzteil. Jesus ruft die Apostel, die Jünger, dass sie Apostel sind, damit sie bei ihm sein sollen oder sind. Das heißt, dieses Sondergut ist auch von höchstem Gut. Ich möchte es gleich noch ein klein wenig erläutern. Und wer das Markus-Evangelium jetzt mal so in einem Stück durchliest, wie Jesus mit Jüngern unterwegs ist und wie das ausgedrückt wird, das Verhältnis von Jesus und seinen Jüngern, diesen 12 Leuten, dann merkt man, dass der Markus das immer sehr persönlich ausdrückt. Nicht nur so allgemein gesprochen, Jesus und die Jünger, sondern es wird sehr oft gesagt, Jesus mit seinen Jüngern, Jesus und seine Jünger, Jesus und die 12. Es wird also immer sehr persönlich ausgedrückt. Im Grunde will Markus seine Leser darin auch schon den Fokus lenken, wie auf so eine Großaufnahme. Jesus will diese 12 Menschen ganz nahe bei sich haben. Er möchte, dass sie um ihn sind. Das ist ihm das Zentralste. Das ist ihm das Wichtigste. Darauf kommt es in allererster Linie an. Und wenn wir den Bogen spannen jetzt zu uns in der heutigen Zeit als Jünger Jesu, lösen wir uns einmal von dem 12er-Kreis. Dann ist doch Jesus das genauso wichtig und zentral. Und die allererste Botschaft an uns, ihr dürft in meiner Gegenwart sein. Ich möchte, dass ihr euch in meiner Nähe aufhaltet. Und zwar gerade so, wie es euch geht und wie ihr lebt. Zwei Dinge dürfen wir als Jünger Jesu wissen. Ich bin gerufen, in der Gegenwart Jesu zu leben. Sag dir das mal innerlich zu. Ich, sag dein Name, ich, Hans-Peter, bin dazu berufen von Jesus, in seiner Gegenwart zu leben. In der Gegenwart des Schöpfers dieser Erde, in der Gegenwart des Heilands dieser Welt, in der Gegenwart des guten Hirten, der mich durch Zeit durchbringt bis in die Ewigkeit. Ich bin gerufen, in seiner Gegenwart da sein zu dürfen und zu leben. Das ist das Wichtigste, das Grundlegendste, wenn es um Jüngerschaft geht. Adolf Pohl, den muss man nicht kennen, er hat einen Kommentar geschrieben zum Markus-Evangelium. Er schreibt, Zitat, leider trat später und bis heute im Bild des Jüngerseins das Jesu Nahesein zurück. Das heißt, dieses Bild trat immer mehr zurück. Und dann schreibt er weiter, und die Sendung und der Dienst für Jesus erhielt ein Alleingewicht. Und umso länger ich über diesen Aussage nachdachte, dachte ich, ja, das stimmt, nicht? Dieses bei Jesus nahe sein zu dürfen, was Jesus so als erstes so wichtig ist, das verblasst immer mehr und wir reden immer mehr über die Sendung für Jesus, für den Dienst für Jesus, für ihn unterwegs sein. Und es gewinnt so eine Art Alleingewicht. Aber das mit Jesus unterwegs sein, wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, und das für ihn, ihm zu dienen, das braucht den Nährstoff, den ich bekomme aus der Nähe zu Jesus. Und deshalb kann nichts oft genug betont werden, ich bin erstmal von Jesus Christus gerufen, in seiner Gegenwart zu leben. Und wenn du Frucht für Jesus bringen willst, dann schau dir nochmal die Predigt an von der Christina, die erste Predigt zu Johannes 15. Ich möchte auch Frucht bringen für Jesus. Ich freue mich, wenn ich durch mein Leben Frucht sehen kann für das Reich Gottes, für die Gemeinde Jesu im Leben anderer Menschen. Und ich glaube, dir geht es genauso. Aber was sagt Jesus in Johannes 15 nicht? Er sagt, dass wir keine Frucht bringen können, wenn wir nicht in ihm bleiben und er nicht in uns. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, wir müssen unser Augenmerk, wenn ich Frucht bringen will, nicht auf den Dienst legen. Ich muss das Augenmerk darauf legen, in Jesus zu sein, mit ihm unterwegs zu sein und er in mir zu sein. Das ist das Entscheidende. Und das andere, wir sind gerufen, gemeinsam in der Gegenwart Jesu zu leben. Das wird ja hier auch deutlich, oder? Jesus beruft ja nicht nur einen Jünger, mit dem er sich dann abgibt, sondern er beruft 12. Wir sind in Gemeinschaft gerufen, gemeinsam in der Gegenwart Jesu zu leben. In dem Buch Lifestyle Jüngerschaft, das ich gelesen habe in Vorbereitung zu unserer Predigtreihe, da schreiben die Autoren treffend, ich möchte es gerne zitieren, Jüngerschaft ist keine Privatsache. So sehr Jesus den Einzelnen anspricht und auch sieht. Aber Jesus will uns zeigen, dass Glaube und Jüngersein eine Gemeinschaftssache ist. Die Community der Jünger, so nennen sie den Kreis, die Community der Jünger ist also absolut existenziell. Damals zur Zeit Jesu in der ersten Jüngerschaftsschule der Geschichte genauso wie heute. Eins ist klar, allein sein geht's nicht. Allein als Jünger geht nicht. Entspricht nicht dem Willen Jesu. Was nehmen wir mit? Nimm dir das einfach mal neu zu Herzen. Ich bin zuerst zutiefst gerufen, in der Gegenwart Jesu zu sein und zu leben. Und das Zweite, wir sind gemeinsam gerufen, in der Gegenwart Jesu zu leben. Das geht nicht ohne Querele, nicht ohne Spannungen, da kommen wir gleich noch beim Zwölferkreis dazu. Aber wenn du sagst, aufgrund von Enttäuschungen, aufgrund von dem, wie andere mir mitgespielt haben, meine lieben Jünger und Jüngerkolleginnen und so weiter, dass ich sage, ich ziehe immer mehr den Rückzug an, ins Private. Das ist gut, manchmal nachzuvollziehen, und ich kenne diese Tendenz auch schon in meinem Christsein, in meinem Jüngersein. Aber das ist keine Lösung. Die Lösung besteht nicht, dass ich mich individuell zurückziehe aus der Gemeinschaft der Jüngerschaft, sondern dass ich neu überlege, was will Gott daraus mit mir machen? Nicht nur mit dem Schönen, sondern auch mit dem Schwierigen in der Jüngerschaft, in dem Miteinander. Wie gesagt, wir kommen gleich noch bei dem Zwölferkreis dazu. Aber wisst ihr, was ich am liebsten in der Vorbereitung, wenn ich mein Herz gehört hätte, hätte ich gesagt, ich würde jetzt hier gerne einfach einen Punkt machen. An dieser Stelle gar nicht mehr weiter predigen, sondern hier einfach einen Punkt machen. Aber nicht nur einen Punkt, sondern erst einmal ein Ausrufezeichen. ein Ausrufezeichen, weil das Wichtigste jetzt gesagt ist und das Wichtigste zu Ohren gebracht wurde und das Wichtigste von Jesus ausgedrückt wurde. Und dann mal ein dickes, fettes Ausrufezeichen machen. Das ist das Wichtigste. Und zugleich dachte ich, ich würde auch gerne ein fettes Fragezeichen hinten dran setzen. Wie lebt man das denn im 21. Jahrhundert? Jünger sein, in der Gegenwart Jesu zu leben. Jünger sein, in der Gemeinschaft, gemeinsam als Jünger, in der Gegenwart Jesu zu leben. Wie geht das denn in diesem ausgefüllten, stressreichen, herausfordernden Leben, in dem wir stehen, jeder für sich? Wie geht es denn mit den Schicksalsschlägen, die zu verarbeiten sind, mit den Krankheitsnöten und mit den Schwierigkeiten und das nur noch auf Sicht fahren können, was private und gesellschaftliche und weltliche Zukunft anbelangt? Wie geht es denn da, in der Gegenwart Jesu zu leben? Dickes Fragezeichen, nicht? Eine Gedankenanregung der praktischen Art hat mich dieser Tage erreicht. Und da freue ich mich immer, wenn Gott einem so, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber da brütet man manchmal über etwas, wie gesagt, mit diesem dicken Fragezeichen. Und man merkt, ich habe eigentlich auch nicht so tragfähige Antworten oder auch nicht so kreative Ideen, sprudeln jetzt nicht gerade so. Und dann gucke ich in meinen WhatsApp-Status und dann zack, klicke ich da drauf. Oh, das nehme ich jetzt mit und das gebe ich euch. Und das möchte ich euch gerne tun. Ich habe also dieser Tage durch meinen WhatsApp-Status einer Bekannten hat mich Folgendes erreicht. Ich habe es ein bisschen umgewandelt, ihr könnt es sehen mit dem nächsten Bild. Und da heißt es Tagesziel. Wir werden jünger, habe ich jetzt ergänzt, weil es unser Thema ist. Aber die Aussage war einfach nur, beginne mit Jesus. Also Tagesziel. Beginne mit Jesus, bleib bei Jesus und das dritte, ende mit Jesus. Und darüber habe ich dann nachgedacht. Wie ließe sich denn das bei uns gestalten? Beginne oder beginnt gemeinsam mit Jesus. Und dann habe ich mich zurückerinnert, früher hatten wir einen Gebetskreis, meine Frau und ich, und da sind ein paar Leute zusammengekommen. Wir sind eine Stunde früher aufgestanden und haben gebetet und zusammen gefrühstückt und dann ist jeder in sein Tagewerk gegangen. Das haben wir nicht jeden Tag gemacht, sondern einmal in der Woche freitagmorgens. Und das haben wir einige Jahre aufrechterhalten. Irgendwann ging es halt nicht mehr, weil dann die Kinder dazukamen und so weiter. Aber einfach für damals war das die richtige Form, das zu finden. Nicht? Dann hat sich das irgendwann abgelöst, dass ich gemerkt habe, wir haben jetzt kleine Kinder und wie machen wir das da mit in der Gegenwart Jesus sein, zusammen oder alleine? Dann haben wir neben dem Fernseher, der erste Fernseher, den wir gekauft haben, nebendran haben wir so eine Gebetsecke gemacht. Gab es tolle Reaktionen, nicht? Manche Christen haben gesagt, wir könnt ihr neben dem Fernseher eine Gebetsecke einrichten, das passt nicht zusammen. Andere kamen und haben gesagt, was habt ihr denn da neben dem Fernseher stehen? Um was geht's denn da? Wisst ihr? Aber das war uns einfach so dann ein Rückzugsort, wo wir alleine oder gemeinsam in der Gegenwart Jesu waren. Ich hatte die Idee von, oder diesen Impuls von meiner Oma, die hatte früher ihre Herrgottsecke in der Stube. Nur eine Bibel, eine Kerze, auf so einem Brett gelegen und ein Kreuz oben drüber. Herrgottsecke, da wusste man, da begegne ich meinem Herrn. Das war ihr Berg in der Stube, an dieser Stelle. Wie könnte das aussehen? Heute, ich sage es euch ganz persönlich, für mich heute ist es, ändert sich ja immer im Laufe des Lebens. Aber wichtig ist, dass wir dranbleiben. Wie kann ich heute als fast 60-Jähriger mit Jesus beginnen? Und ich merke, dass was mir momentan gut tut, ist, wenn der Wecker klingelt, dass ich dann die erste Viertelstunde noch im Bett bleibe und einfach meinen Tag mit Gott durchspreche. Und sage, Herr, jetzt, ich liege zwar noch im Bett, aber ich möchte jetzt in deine Gegenwart eintauchen. Und wenn ich den Tag so denke, weiß ich schon, das wird sein, dieser Termin wird sein und da ein schwieriges Gespräch und wie soll ich das machen und darauf freue ich mich und ich gehe es einfach mit Gott durch. Und was mir dann noch wichtig ist, dass ich sage, Herr, und ich danke, ich mache mir meine Stellung in Jesus morgens bewusst. Ich danke dir, egal wie der Tag läuft, egal wie oft ich schuldig werde oder daneben liege oder wie schwierig wird, es ändert sich nichts daran, ich bleibe dein Kind. Und ich darf als Jünger, jetzt sage ich es mal in unserem heutigen Thema, ich darf als Jünger in deiner Gegenwart bleiben. Wisst ihr, und diese Viertelstunde, das ist jetzt keine klassische stille Zeit, aber das ist eine, für mich, für meine Seele eine wichtige, gute Begegnungszeit mit Jesus. Mein Berg zur Zeit ist mein Bett, wo ich Gott begegne. Das kann ich jetzt auch wieder ändern in den nächsten Jahren, aber ich möchte euch einfach nur, dass wir uns kreativ mit hineinnehmen lassen. Ne? Gemeinsam bei Jesus bleiben untertags, wie geht das denn? Ich weiß noch, wie ich früher mich gefreut habe, als es endlich mal eine Bibel gab in Taschenformat, dass man in die Jeanshose einstecken konnte. Es war zwar ein dickes Ding, die Senfkornbibel, aber ich habe sie mir hinten reingesetzt. Das hat natürlich die Hose immer ungemein ausgebeult und irgendwann gab es Löcher in der Hose. War nicht so schön, aber das war was. Ich hatte die Bibel die ganze Zeit dabei. Ihr Lieben, heute haben wir die Smartphones, die Handy. Ich habe alles auf dem Smartphone. Ich kann mir alles runterladen und die Apps und habe alles. Wie oft gucke ich in Smartphone rein? Wie oft checke ich das und mache das und jenes? Aber wie oft lasse ich mich das Wort Gottes, vom Wort Gottes mal rufen? Und wenn es nur 5 Minuten sind, untertags an Jesus bleiben oder innerlich beten. Man kann nicht immer sich zurückziehen, bewusst und beten und die Hände falten, aber innerlich mit Gott reden, schreien, klagen, innerlich Freude ausdrücken, das geht doch. Immer den Kontakt nach oben oder den Tag beenden. Wie kann das gehen, dass man da miteinander unterwegs ist? Ich habe mich so gefreut, diese Tage zu hören, dass ein Ehepaar gesagt hat, wir haben nach all den Jahren jetzt eine schwierige Zeit durchgemacht und jetzt können wir wieder miteinander beten. Wir segnen uns jeden Abend, bevor wir ins Bett gehen. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht schön, wenn Ehepaare auf diese Weise wieder zusammenfinden? Wir können uns segnen. Was Größeres können wir nicht tun, als den anderen im Namen Jesu zu segnen, ihn in seine Obhut zu befehlen, in seine Wirkkraft, in seine Güte, in seine Gnade hineinbefehlen. Mit welchen Worten endet dein Tag? Habe ich mich auch schon mal gefragt. Mit welchen Worten gehe ich schlafen? Muss es einfach das Wort sein aus der letzten Tagesschau-Nachricht? Oder aus dem Kicker oder App oder aus der Bildzeitung oder aus dem Stern oder aus dem Fokus? Muss das das letzte Wort sein? Oder muss das Wort meiner Frau das letzte Wort sein? Oder muss das Wort, das mir innerlich selbst zu schaffen macht, das letzte Wort sein? Nein, ich suche mir ein Wort, ein letztes Wort für den Tag aus von Gott selbst. Versucht es mal einzuüben, ihr werdet merken, das bringt eine Kraft auch für die Nacht. Und Nachtruhe. Einfach nur mal so Gedanken. Es gibt hinten so ein kleines Impulspapier, da könnt ihr die Predigt mitnehmen und könnt die Dinge vielleicht in der Ehe, in der Familie, im Hauskreis, in euren Zweierschaften einfach mal näher praktisch durchdenken. Ihr Lieben, das ist das Wichtigste, in der Gegenwart Jesu alleine und gemeinsam zu sein. Kommen wir mal noch weiter zu den nächsten, machen die ganz kurz, zu dem weiteren Verlauf des Predigttextes. Wir wollen es ja nicht unterschlagen. Also so wichtig ist, dass wir Jesus nahe sind, so wichtig ist Jesus auch ein zweites, nämlich, dass wir gemeinsam anderen Menschen Jesus nahebringen. Jesus setzte die 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten, das Erste und das Zweite, dass er sie aussendete, zu predigen. Wisst ihr, wozu hat Jesus seine Jünger gewonnen? Er hat sie für sich gewonnen, damit die Jünger lernen, nun andere für ihn zu gewinnen. Das ist das Programm Jesu, nicht? Dazu gewinnt er dich, damit du dann andere für Jesus gewinnst. Das ist die Karte, auf die Jesus setzt. Mit Jesus gemeinsam unterwegs sein, mündet also nicht in ein privates, idyllisches, schönes Leben, sondern in eine große Aufgabe, gemeinsam Menschen für Jesus zu gewinnen. Und ihr Lieben, das macht Jesus am meisten durch Teams. Er hat die Jünger immer zu zweit ausgesandt, im Team. Er war mit 3 auf dem Berg der Verklärung. Lest mal die Evangelien durch, ihr werdet immer wieder merken, wie Jesus in Teams unterwegs ist und darin eine Kraft sieht. Und es ist ja auch so, wisst ihr, wenn wir in Teams unterwegs sind, dann tun sich Leidenschaften zusammen, die sich multiplizieren. Dann tun sich Gaben zusammen, die sich ergänzen. Da tun sich Persönlichkeitsstrukturen zusammen, die unterschiedlich sind, aber die genau das Richtige sind, um etwas für Jesus zu erreichen. Und natürlich bringt es Probleme mit sich, weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Natürlich bringt es Probleme mit, wenn der eine so spontan ist und nicht gut organisiert ist und einfach, aber viel schneller bei den Menschen ist und der andere muss erstmal alles in Ruhe durchdenken und einen Plan machen. Natürlich bringt es Schwierigkeiten mit sich, ihr Lieben. Aber die gilt es miteinander einen Weg zu finden, dass wir das Große sehen, warum Jesus uns im Team zusammengestellt hat. Und ich bin so froh, dass wir Teams haben. Teams für die Obdachlosen. Wenn ich Bernhard anschaue und seine Frau. Dass wir Teams haben für die Trucker, da bist du auch mit dabei, mit anderen, nicht? Dass wir Teams haben für die Biker jetzt, dass wir Teams haben für Flüchtlinge. Wisst ihr, wenn ich diese Menschen sehe, wo die Frauen jetzt kommen mit Kindern und die Männer sind allein zu Hause und die Kinder wissen nicht, ob sie ihren Vater noch mal sehen und die Frauen wissen nicht, ob sie ihren Ehemann noch mal in die Arme schließen können. Und wenn ich dann sehe, diese Kriegstreiber, dann macht mich das ungemein wütend, dass die einfach weiter ihr Ding tun können und Leid produzieren in die ganze Erde hinein. Und dann macht es mich so froh, wenn ich hier in der Gemeinde, und du hast versprochen, Insa, davon stolz sein zu dürfen. Ja, ich denke, wir dürfen auch stolz sein. Stolz sein aufeinander, wo Geschwister hier in der Gemeinde wirklich mit so viel Herzblut, mit so viel Fachwissen, mit so viel Leidenschaft, natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein tun. Aber 50 Leute ist mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein letztendlich. Es geht um den Einzelnen. Und Jesus sagt, was ihr dem Einzelnen getan habt, das habt ihr mir getan. Ganz großes Kino, ganz großes geistliches Jüngerschaftskino in unserer Gemeinde. Dankeschön. Und ein drittes noch, gemeinsam in der Kraft Jesu wirken. Dazu setzt er uns auch ein, dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Nun, das ist jetzt ein steiles Thema. Ich kann es jetzt auch nicht vertiefend machen, was es mit den Dämonenaustreibungen auf sich hat und wie weit unser Auftrag im 21. Jahrhundert da noch liegt und wie wir das zu sehen haben und warum wir das so wenig erleben und so wenig im Blickfeld haben. Lassen wir es mal grundsätzlich einfach sehen. Es geht darum, in der Kraft Jesu zu wirken. Bei Dämonenaustreibung geht es, die okkulten Kräfte dieser Erde, wo Menschen gebunden sind, zu entkräften, zu entmachten. Und Gottes Wort sagt uns in 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Und dazu beauftragt Jesus seine Jünger, dass wir in irgendeiner Weise immer in dieser Welt, die im Argen liegt, dass wir die Machenschaften, dass wir die Gebundenheiten der Menschen, die der Teufel, der Diabolus verursacht und anrichtet, dass wir sie entmachten, entkräften, Menschen freisetzen in der Kraft Jesu. Übrigens, diese Dämonenaustreibung der Jünger, das hatten sie nicht in sich selbst, dass es eine Art Selbstläufer wäre, nur weil sie jetzt Jünger sind. Das hatten sie nur in der Abhängigkeit von Jesus Christus. Das hatten sie nur leisten können, weil sie eben in der Nähe, aus der Nähe, aus der Kraft Jesu gewirkt haben. Wir bleiben Bedürftige. Ich fand es so schön, dass mein Kollege Armin Müller letzten Woche, der ja eingesprungen ist in der Predigt hier, dass er uns das so ins Stammbuch geschrieben hat. Jünger Jesus sein heißt, bedürftig zu sein und bedürftig bleiben zu dürfen. Als Bedürftiger in der Nähe Jesu leben, aus seiner Kraft. Dadurch kann Jesus etwas aus uns tun für seinen Sinne. Gemeinsam also in der Kraft Jesu wirken. Jetzt ein erster Überblick und dann biegen wir auf die Zielgerade auch ein. Von unserem Text her. Am Anfang heißt es, und Jesus setzte 12 ein. Übrigens, das wird zweimal gesagt, Jesus setzte 12 oder diese 12 ein. Und das Wort im Original, für was wir mit einsetzen hier wiedergeben, heißt eigentlich schaffen. Also hier entsteht ein kreativer Prozess. Jesus schafft etwas. Wie wenn eine Schöpfung erschaffen wird. Jesus schafft etwas. Er schafft die 12. Und er schafft, dass er diese drei Dinge ihnen mitgibt, nicht? Nahe sein, Menschen gewinnen und drittens in seiner Kraft wirken. Und jetzt heißt es dann weiterführen, wird es wiederholt bei Markus. Und Jesus schuf oder setzte diese 12 ein. Und jetzt, nachdem geklärt ist, was sie sind, wird davon gesprochen, wer sie sind. Die meisten von uns wissen, dass Jesus 12 Jünger hatte, aber kaum jemand kennt alle Namen. Ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mich monatelang mit der Jüngerliste immer beschäftigt habe, dann alle 12 aufzählen zu können, ist nicht so einfach. Ne? Petrus und Johannes und so, alles klar. Aber so alle 12 hinzukriegen, und als Erfrischungskur haben wir es jetzt nochmal alle hier aufgelistet, und ihr werdet merken, wenn wir es jetzt nochmal durchgehen, eine ganz illustre Truppe, ein bunter Haufen par excellence. Ich lese uns nochmal vor, Jesus setzte diese 12 ein. Simon, ihm gab er den Namen Petrus, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, Und Johannes, den Sohn des Jakobus, ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon Kanaanäus und Judas Iskariot, der ihn dann verriet. Wer sich ein klein wenig mit diesen Jüngern beschäftigt, ihr Lieben, der fragt sich, Jesus, sag mal, du hast doch eine ganze Nacht drüber nachgedacht, mit Gott, dem Vater, im Zwiegespräch gewesen, wer soll denn jetzt eigentlich diese 12 sein? Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was da rausgekommen ist, dann fragt man sich, ist die Gebetsnacht gelungen? Ist da was schiefgelaufen? War früh morgens dann nochmal so kurz? Oder Jesus, also irgendwie, ich weiß nicht. Ne? Mich tröstet es nicht, weil manchmal betet man ja auch intensiv für etwas und dann guckt man drauf und denkt im ersten Augenblick, na, also, weiß nicht, ob das jetzt so das Richtige ist, was ich jetzt so aus dieser Gebetszeit mitnehme. Da haben wir ja schon mal auch so einen Gedanke an dieser Stelle. Schaut mal, der Erste in der Linie, der hier aufgezeigt ist, der hat Jesus verleugnet. Der Letzte hier in der Reihe hat Jesus verraten. Und die 10 dazwischen, war auch nicht so ein tolles Ruhmesblatt, nicht? Die haben sich gestritten, dann wäre ich eigentlich der Größte im Reich Gottes. Also es ist schon eine ganz schöne, bunte, illustre Truppe, die Jesus da hier sich so zusammengestellt hat. War das wirklich eine gute Wahl? War das wirklich eine gute Auswahl? Und das könnte man sich manchmal auch fragen, wenn man über den Zwölferkreis hinaus mal in die Jüngerschaftsgemeinden hineinschaut. Herr, war das wirklich eine gute Wahl, eine gute Auswahl, wie du uns zusammengestellt hast, in der Konstellation im Hauskreis, in der Konstellation in der Gemeinde, im Ältestenkreis oder wie auch immer? War das wirklich eine gute Wahl? Schauen wir näher hin. Ich glaube, es ist interessant, jetzt nicht nur zu schauen, wen haben wir da konkret vor uns an der Stelle zu der Zeit, sondern was hat Jesus aus den 12 gemacht? Wie hat er sie geformt? Was ist aus ihnen geworden? Und zwar geworden, jetzt sage ich es einfach so, durch die Jüngerschaftsschule Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute. Was ist aus denen geworden? Wie hat der Geist Gottes, wie hat Jesus sie geformt über all diese Zeit in der Jüngerschaft mit Jesus und gemeinsam und miteinander unterwegs zu sein? Und da wollen wir jetzt noch ein klein wenig drauf schauen. Weil wenn Jesus sagt, er schuf die 12, wie gesagt, dann hat es nicht nur diesen Aspekt, er hat sie geschaffen, die 12, so wie sie jetzt sind, und hat gesagt, ihr seid jetzt mal mein Kreis, sondern man kann das weiterziehen. Er schuf sie zu etwas im Laufe der Zeit, in dem sie miteinander als Jünger unterwegs waren. Schauen wir das miteinander an. Also Jesus setzte diese 12 ein mit dem nächsten Bild. Erstmal gehöriges Konflikt- und Spannungspotenzial, das brauche ich, glaube ich, nicht näher auszuführen. Es reicht, wenn ich sage, es war ein Terrorist dabei, der die Römer bekämpfte. Es war ein Zöllner dabei, der mit den Römern kollaborierte. Beides nun an einen Tisch, wäre undenkbar gewesen. Der Abendmahlstisch Jesu bringt sie zusammen. Ein spontaner Hitzeblitz, ein nachdenklicher Tiefdenker, schwer miteinander auszuhalten, wie sollen die ein Team bilden? Brüderpaare, die sich sehr vertraut waren, andere, die sich ganz fremd waren, bekanntliches Blut dicker als Wasser, die Grüppchenbildung im engsten Jüngerkreis. So schuf Gott Jesus zunächst seinen Jüngerkreis, indem er sie einsetzte, eine wilde Horde, wie gesagt, eine illustre Truppe. Aber er hat sie zu individuellen Segensträgern geformt oder geschaffen im Lauf der Jahre. Und das finde ich das Spannende, wenn wir auch über Jüngerschaft nachdenken. Wir werden gemeinsam Jünger. Dass Jesus uns formen will zu Segensträgern an dieser Stelle. Durch gemeinsam erlebte Jüngerschaft. Petrus, was ist aus ihm geworden? Der Sandmann, auf dem man kein Haus bauen kann, der unbeständig war, wird der Felsenmann. Johannes, der Donnersöhne, er kriegt den Namen Donnersohn, Hitzeblitz, wird der Apostel der Liebe. Im Alter. Matthäus, was ist aus ihm geworden? Früher hat er falsche Zahlen geschrieben, jetzt schreibt das Evangelium Jesu. Andreas, was ist aus dem geworden? Der stand immer im Schatten seines übermächtigen Bruders Petrus. Und dann lesen wir plötzlich in dem Evangelium, er führte Menschen zu Jesus. Wir können alle weiteren durchgehen. Über manche kann man mehr sagen, über manche wenig oder nur spekulieren, aber eins ist klar, nur einer hat sich nicht positiv zu einem Segensträger entwickelt und das ist Judas Iskariot, der gescheiterte Verräter. Wir sind Jünger, das heißt, ich darf es so zusammenfassen. Jesus ruft den Einzelnen, er ruft dich und mich so, wie du bist. Er stellt uns in eine Jüngerschaftsgemeinschaft, die konfliktreich sein kann und die konfliktreich sein wird, für dich und für mich. Jesus mutet uns etwas zu in der Jüngerschaft. Und wir empfinden es manchmal als eine Zumutung. Aber wir brauchen diese Zumutung, damit Jesus uns formen kann, damit der Geist Gottes uns formen kann. Weil die Jüngerschaftsgemeinschaft ist ein Trainingsfeld, um dich zu einem Segensträger für die Sache Jesu zu machen. Und gleichzeitig darf zusammenwachsen, was zusammengehört. Wir werden Jünger. Wisst ihr, und damit möchte ich gerne schließen, Jesus sieht etwas in den Zwölfen, die andere oder vielleicht sogar sie selbst nicht sehen können. Jesus sieht aber etwas in den Zwölfen, in jedem Einzelnen, das der Petrus vielleicht in sich noch gar nicht sehen konnte und andere beim Petrus auch nicht gesehen haben, aber Jesus hat es gesehen. Und Jesus sieht etwas in dir und mir, was du vielleicht selbst noch nicht sehen kannst oder begreifen kannst, und was andere vielleicht auch gar nicht in dir sehen, aber das Jesus in dir hervorbringen will durch Jüngerschaft, die wir gemeinsam miteinander leben. Deshalb ein Fazit und damit das letzte Bild. Wir werden Jünger, Jesu heißt, Jesus sieht in jedem von uns etwas, was wir miteinander noch nicht sehen können. Er wird es aber sichtbar herausformen, wenn wir in seiner Nähe bleiben, das ist Jesus das Wichtigste, und wenn wir miteinander als Jünger Jesu unterwegs bleiben und nicht einen Rückzug antreten. In diesem Sinne, ich hoffe, Gottes Wort hat Freude geweckt, Jünger Jesu zu sein und noch mehr Freude geweckt, dieses spannende Abenteuer. Wir werden Jünger, gemeinsam zu leben in den nächsten Jahren. Gott segne sein Wort an euch. Amen.